Und es ist ja auch so ein bisschen ironisch, was wir von Schwangeren und Gebärenden erwarten. Ein sehr großer Teil der Schwangerschaftsvorsorge und auch der Geburt ist sehr medizinisch ausgerichtet. Die ganze Schwangerschaftsvorsorge, wo es ja meistens darum geht, Risiken auszuschließen oder
finde
zu gucken.
Finde den Fehler, ja.
Genau, also in jeder Fernsehserie und in jedem Film endet Geburt dramatisch. Und so wächst man auf und das bekommt man mit. Und dann erwarte ich aber, sobald eine Person schwanger ist, dass sie zwar all diese Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, dass
aber
sie
total
in die Klinik
in sich ruht.
Geht. Genau, und aber denkt, ach, eigentlich ist das nicht gefährlich.
Das stimmt.
Und das ist so ein Spannungskonflikt, da kommt man ja gar nicht raus. Und selbst wenn ich dann mein Mindset vielleicht mühevoll geändert habe und dann komme ich in eine Klinik und das Erste, was ich kriege, ist hier, Zugang ist gefährlich, ist nicht verwunderlich, dass das nicht funktioniert.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es um das Mindset. Genauer gesagt um das weibliche, also das Female Mindset. Ein Mindset ist im Grunde deine mentale Brille, durch die du die Welt wahrnimmst. Es ist eine Ansammlung von Überzeugungen und Erwartungen, die dein Gehirn nutzt, um Situationen schnell einzuordnen. Und natürlich sprechen wir darüber, was das Female Mindset mit der Geburt zu tun hat und ob es diese beeinflusst. Bei der Geburtsmindset-Forschung fragt die Psychologie quasi, welche Brille hast du eigentlich auf, wenn du auf die Geburt schaust? Sagt die Brille, mein Körper kann das? Oder Geburt ist ein schreckliches Risiko, das ganz streng und genau überwacht werden muss? Und es zeigt sich eben, wie wir über die Geburt denken, beeinflusst, wie wir sie erleben. Und woher kommt so ein Mindset? Oder vielleicht noch viel wichtiger, kann man es beeinflussen? Und wenn, dann wie? Genau darüber sprechen wir heute. Wir schauen uns an, warum das Mindset messbare Auswirkungen auf den Geburtsverlauf hat. Aber, und das ist mir sehr wichtig, wir sprechen auch darüber, warum wir aufpassen müssen, dass wir Schwangeren damit nicht noch mehr Druck machen. Also so nach dem Motto, na, du bist selbst schuld, wenn du so viele Interventionen hast, du hast eben das falsche Mindset. Und apropos Druck, wir schauen auch auf geschlechtsspezifische Stereotypen und Erwartungen und die medizinische Autonomie der Frau. Ja, wir bohren heute dicke Bretter und dafür habe ich mir Dr. Lisa Hoffmann eingeladen. Lisa ist Psychologin an der Universität Bonn und hat vor kurzem ihr Buch Female Mindsets veröffentlicht. Ja, schön, dass du da bist, liebe Lisa.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Lisa, wir kennen uns schon eine Weile, seit du deine Studie über das Geburtsmindset veröffentlicht hast. Da hast du auf meinem Hebammenblog damals einen Gastartikel dazu geschrieben. Und jetzt hast du ein ganzes Buch über das Female Mindset gefüllt. Wie kamst du dazu? Wie hast du dieses Thema gefunden oder das Thema dich?
Ja, das hat sich so ein bisschen aus meiner Forschung ergeben, weil ich habe ja angefangen mit dem Thema Geburt. Dazu habe ich promoviert. Und wenn man sich dann aber so mit frauenbezogenen Themen beschäftigt, wird sehr schnell deutlich, an wie vielen Stellen erstens Forschungslücken sind, aber auch welchen unterschiedlichsten Erwartungen Frauen in der Welt ausgesetzt sind, ne, und sie sich dann entsprechend diesen Erwartungen verhalten. Das sieht man vielleicht ganz deutlich bei Geburt und Mutterschaft, wo wir ja so auch sehr große Geschlechtsunterschiede haben, ne, also was jetzt zum Beispiel die Fürsorge für Kinder betrifft, das ist ja schon immer noch so, dass da das meiste von den Frauen geleistet wird. Man sieht es aber eben auch in ganz vielen anderen Bereichen im Gesundheitssystem, wo es Ungleichheiten noch gibt, wo dann so verinnerlichte Denkmuster darüber, wie Frauen und Männer sind, quasi ja beeinflusst, wie Symptome wahrgenommen werden. Und in der Wissenschaft sieht man das aber eben auch, nämlich welche Themen werden überhaupt erforscht. Also Geburt zum Beispiel in der Psychologie fast überhaupt nicht. Und es ist auch immer sehr kompliziert, da Sachen zu veröffentlichen, weil alle zwar sagen, ja, das ist schon interessant, aber irgendwie gehört es halt nicht so zu den Hot Topics. Dann wird gesagt, betrifft ja nur die Hälfte der Menschheit.
Ja, nur.
Ja, erstens nur und zweitens ist ja nicht mal korrekt, weil es betrifft ja also alle, weil jeder Mensch wird geboren. Damit betrifft es alle und Studien von uns zeigen ja auch, dass die Männer oder Partnerpersonen genauso in den Geburtsvorgang involviert sind. Natürlich nicht körperlich, aber eben auf so einer psychologischen Ebene eine sehr große Rolle spielen. Ja, so ergab sich das irgendwie, dass von diesem kleineren, in Anführungszeichen, Thema Geburt dann das immer so ein bisschen größer wurde. Und man sehr viele Ähnlichkeiten doch auch sehen kann.
Ja, krass. Lass uns ruhig mit diesem Kleinen nochmal einmal anfangen. Mhm. Was genau hast du beim Geburtsmindset untersucht und rausgefunden?
Ja, das ist das, was du eben quasi schon in der Einleitung gesagt hast. Also wir gehen davon aus, dass Menschen eben mentale Repräsentation, das ist quasi ein anderer Begriff für Mindset, über die Geburt haben. Das heißt, man kann Geburt als einen entweder eher natürlichen Vorgang wahrnehmen und interpretieren oder als einen eher medizinischen Vorgang. Und wenn man eher so einen natürlicheren Zugang hat, dann ist die Wahrnehmung stärker darauf fokussiert auf Sachen, die gut gehen können und dass es eben manchmal Interventionen notwendig sind, aber man schon so ein Grundvertrauen in die Geburt und in den Geburtsprozess hat. Und bei einer eher medizinischen Ausrichtung des Mindsets liegt so ein stärkerer Fokus auf bestimmten Risikofaktoren. Und ganz wichtig ist, das ist nichts, was ich mir als Person aussuche. Also ich stehe jetzt nicht auf und denke, oh, ich glaube, ich habe ein natürliches Mindset, sondern das ist schon irgendwas, was sich, wir wissen überhaupt nicht wie, aber wahrscheinlich im Laufe des Lebens entwickelt. Und wir dann bestimmte Erfahrungen machen oder Studien von uns haben gezeigt, dass zum Beispiel das geburtsbezogene Mindset damit zusammenhängt, wie man selbst geboren wurde. Also wenn ich selbst zum Beispiel per Kaiserschnitt geboren wurde, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich dann später ein eher medizinisches Mindset habe. Was ja auch klar ist, weil ich dann vielleicht die ganze Zeit meines Lebens oder sehr oft gehört habe, dass das gefährlich ist oder dass ich vielleicht fast bei der Geburt verstorben wäre oder so. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich vielleicht eher so ein medizinisches Mindset entwickle. Und genau, das sind nicht zwei, also wir verstehen das nicht als zwei Mindsets, sondern tatsächlich als ein Mindset mit diesen zwei Endpunkten. Und ich befinde mich dann irgendwo auf dieser Dimension. Also ich habe wahrscheinlich nicht ein rein natürliches oder ein rein medizinisches Mindset, sondern ich bin irgendwo zwischen diesen zwei extremen Polen.
Ah ja, okay. Und das muss natürlich irgendwie gar nicht sein, dass einen so eine Erfahrung in eine bestimmte Richtung prägt. Also wahrscheinlich ist es so die Vielzahl der vielen Dinge, die man in seinem Leben dazu erlebt oder wie damit auch umgegangen wird. Also ich zum Beispiel bin ein Kaiserschnittkind. Meine Schwester, die 16 Jahre nach mir geboren wurde, also wo ich das sehr, sehr mitbekommen habe, das war eine ganz schlimme Geburt, also wirklich dramatisch. Und ich würde mal sagen, ich habe ein sehr natürliches Mindset.
Okay, ja. Genau, das leitet vielleicht ganz gut darüber, dass ich, kann ich mal vorwegnehmen, also alle Studienergebnisse, die ich erzähle, da gucken wir uns immer nur Mittelwerte an. Das heißt, wir gucken uns ganz, ganz viele Personen an und die bekommen dann alle zum Beispiel einen Wert auf dem Mindset und die bekommen dann einen Wert da, wie sie geboren wurden. Und dann vergleichen wir quasi diese Mittelwerte. Und das heißt, für die gesamte Stichprobe zeigt sich dann eine bestimmte Tendenz. Das bedeutet aber für den Einzelfall gar nichts. Da gibt's immer Ausnahmen. Das muss man quasi bei Studien so verstehen, weil sonst hat man...
Das ist ja immer bei Statistik so, dass trotzdem sein kann, dass man selber eine ganz andere Erfahrung macht. So.
Mhm, genau. Und dann ist es das ja auch irgendwie das Wichtige dann aber an der Wissenschaft, dass man so merkt, okay, nur weil das für mich selber nicht stimmt, heißt das nicht, dass das nicht wahr ist. Weil das sehen wir ja ganz oft, dass ganz viele Personen immer sagen, ja, also für mich stimmt das nicht, das kann nicht sein.
Ja, weil man halt nicht vom Einzelfall ausgehen darf, sondern eher von, also das ist ja Statistik, also ein Großteil dieser Personen sind dann so, auch wenn ich nicht so bin und daraus falle.
Genau, man kann das sogar da noch mehr ins Detail gehen. Man würde sagen, immer nur für die Stichprobe, in der man die Studie erhoben hat.
Jetzt wird es wahrscheinlich für viele schon so ein bisschen abstrakt. Aber was ja vielleicht noch viel wichtiger ist oder was sich jetzt vielleicht Zuhörende fragen, ist, was kann ich eigentlich tun, wenn ich merke, ich bin jetzt eigentlich ein total medizinischer Typ, möchte das aber gar nicht so, kann ich mich umpolen? Und also geht das überhaupt? Funktioniert das überhaupt?
Ich glaube, meine erste Rückfrage wäre erstmal, warum hat die Person das Gefühl, sie müsste ihr Mindset überhaupt ändern? Ja. Weil das ist so ein bisschen...
Wenn ich jetzt höre, wenn ich ein sehr medizinisches Mindset habe, dann hat es einen Einfluss auf meine Geburt und dann geht die vielleicht auch eher in die Richtung und ich möchte das aber nicht. Ich habe jetzt dieses medizinische Mindset offensichtlich, merke ich irgendwie so bei mir. Ich möchte in eine große Klinik gehen mit Kinderklinik, ich möchte dieses große Sicherheitsnetz aufspannen. Aber gleichzeitig möchte ich ja eine möglichst schöne Geburt haben. Und schön bedeutet ja für die meisten Menschen sehr interventionslos. Mhm. Wie kann ich das jetzt hinbekommen, wenn ich jetzt weiß, weißt du?
Ja, ich würde da, glaube ich, erstmal ein bisschen den Ball an das, ja, an Hebammen und Ärztinnen zurückspielen, weil ich sagen würde, es ist eure Aufgabe, schöne Geburtserlebnisse zu ermöglichen, auch wenn interveniert werden muss.
Da hast du total recht, ja.
Das zeigt auch unsere Studie. Also wir stellen quasi so ein Phasenmodell auf und das, was wir sehen, ist, dass das Mindset einen Effekt auf den Geburtsverlauf hat. Das heißt, wenn ich ein eher natürliches Mindset habe, habe ich tendenziell tatsächlich weniger Intervention. Und wenn ich weniger Intervention habe, bewerte ich tendenziell die Geburt positiver, ne? Weil das, ich meine, Interventionen sind in den seltenen Fällen angenehm. Da spielen natürlich aber vielleicht auch Sachen mit rein, dass häufig ja so über den Kopf der Gebärenden hinweg interveniert wird oder die dann plötzlich nicht mehr weiß, was passiert und plötzlich einen Kontrollverlust hat. Und dieses subjektive Geburtserleben, also wie ich die Geburt bewerte, die hat dann wiederum einen Effekt auf das psychische Wohlbefinden nach der Geburt. Nämlich wenn die Geburt positiver bewertet wird, dann habe ich einen positiveren Affekt im Wochenbett. Das heißt, irgendwie mir geht's besser, ich fühle mich belastbarer, ich habe tatsächlich weniger Stillprobleme und habe dann auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, 8 Wochen und 6 Monate nach Geburt weniger Symptome von psychopathologischen Sachen wie einer postpartalen Depression oder posttraumatischen Belastungsreaktion zu entwickeln. Und aber das, was eben wichtig ist, ist dieses Geburtserleben, weil das ist der Ausgangspunkt für das spätere Wohlbefinden. Man kann nicht sagen, Person mit Kaiserschnitt, denen geht es später schlechter.
Ja.
Sondern Person mit Kaiserschnitt, die Geburt dann negativer bewerten, denen geht's später schlechter. Mhm. Oder Personen, die interveniert wurden und die dann die Geburt negativer bewerten, denen geht's später schlechter. Und das heißt, wenn ich es schaffen würde, das Geburtserleben trotz Intervention positiv zu gestalten, dann würde man erwarten, dass dann das Wohlbefinden auch besser wird. Also das wäre quasi so, da würde ich so den bisschen systemischeren oder strukturellen Blick wagen und sagen, okay, das ist aber eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Geburten unabhängig von Interventionen positiv bewertet werden können. Genau, und wenn ich das als Person aber vorher ändern möchte.
Ja, was hilft da? Geburtsvorbereitung, positive Geburtsberichte, Hypnose, gibt es da irgendwas, was funktioniert? Muss man zum Psychologen? Was muss man tun?
Ja, es ist halt die Frage, also wir wissen das nicht, dazu gibt es tatsächlich noch keine Forschung, ne, so richtig, was einen Effekt hat. Ich frage mich manchmal, die Schwangerschaft ist ja doch ein recht kurzer Zeitraum und ja auch ein sehr vulnerabler Zeitraum. Und ich weiß nicht, jede Person, die schon mal Psychotherapie gemacht hat, weiß ja, wie anstrengend das ist oder wie viel Zeit das erfordert, so tiefgehende Glaubenssätze zu ändern. Und jede Person, die schon mal Psychotherapie gemacht hat und dann Ansätze findet, diese Glaubenssätze zu ändern, kann mich wahrscheinlich auch in der Erfahrung bestätigen, dass wenn dann aber so stressbehaftete Situationen kommt, es nochmal schwierig ist, das Ungelernte umzusetzen, weil wir dann ganz oft wieder in unsere älteren Muster verfallen. Das heißt, die Befürchtung, die ich so ein bisschen habe, ist, dass selbst wenn ich das Mindset in der Schwangerschaft ändere und dann aber diese Geburtssituation kommt, die sehr herausfordernd ist, dass es dann sehr schnell passieren kann, dass ich wieder in das alte Muster verfalle, weil ich gar nicht genug Zeit hatte, das Neue zu verarbeiten, das Neue zu erlernen.
Und weil du ja auch sagst, das Mindset hilft einem ja gerade in schwierigen Situationen oder unübersichtlichen oder neuen Situationen irgendwie klarzukommen. Und dann, es macht total Sinn, dass man dann in dieses Muster zurückfällt, weil das hat man irgendwie gelernt und damit fühlt man sich sicher. Also nutzt man das dann wieder, ne? Und vielleicht nicht das, was man gerade neu versucht, sich mühsam beizubringen.
Genau, und das ist ja auch mit dem Nutzen, ne? Das klingt immer sehr aktiv, aber ich suche mir das nicht aus, sondern wir Menschen haben ganz viel Verhalten, was wir automatisch ausführen, was sehr anstrengend ist, dann zu kontrollieren. Und das ist super. Also ich kann dafür immer das Beispiel vom Autofahren nehmen. Also ich weiß nicht, jede Person, die einen Führerschein macht, weiß ja, wie anstrengend das ist, Autofahren zu lernen, ne? Weil jede Handlung, die kommt, die gucken wir uns an. Also dann sehe ich, die Ampel wird rot und dann muss ich erstmal verarbeiten, okay, die ist rot, das heißt, ich muss bremsen oder ich muss jetzt schalten. Das ist alles sehr, sehr anstrengend und wenn wir das dann eine Zeit lang gemacht haben, können wir das Verhalten irgendwann mal automatisch ausführen und das hilft uns eben sehr, ne? Und in der Psychologie haben wir eben ganz viele so automatisches Verhalten, was uns hilft, viel schneller zu reagieren und was uns auch hilft, kognitive Ressourcen bedeutet das, einzusparen, ne? Also wir würden verrückt werden, wenn wir immer über alles ausführlich nachdenken würden, das ist nicht leistbar, weil wir so viele Informationen haben, die auf uns einprasseln. Und deswegen bedienen wir uns eben dieser Hilfe, dass wir so automatisches Verhalten irgendwann mal erlernen und ausführen.
Ja.
Und ich glaube, bei der Geburt, man kann das natürlich, wenn jetzt eine Person sagt, ich möchte das ändern und ich möchte während der Schwangerschaft mein Mindset ändern und ich strebe an, dass ich interventionslos gebäre, das ist natürlich total legitim und das kann man tun. Ich glaube, was dann aber notwendig ist, dass man für sich selber klar hat, dass es auch sein kann, dass es nicht funktioniert und dass es aber auch okay ist. Also, dass man so oder so nicht versagt.
Ja.
Ne? Und das ist so ein bisschen dieses gütig mit sich selber sein. Ich kann versuchen, Sachen zu ändern, wenn ich das wirklich möchte. Und zwar nicht, weil es von mir erwartet wird, sondern wenn ich merke, ich würde das gerne so tun. Aber dann wirklich auch sagen, okay, und wenn das nicht klappt, ist es auch okay und dann habe ich nicht versagt. Und ist jetzt anekdotische Evidenz, aber höre ich schon manchmal, dass Personen so dieses Gefühl haben, okay, ich muss jetzt mein Mindset ändern und ich muss jetzt in Anführungsstrichen natürlich gebären und dann aber in so eine Selbststigmatisierung, das heißt so eine Abwertung der eigenen Person fallen, wenn das nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Ja, da kommen wir gleich noch zu dieser Abwertung. Ja, aber ich finde eigentlich gut, dass du gesagt hast, das ist jetzt nicht alles die Arbeit, die die Schwangeren leisten müssen, sondern dass du so ein bisschen an das medizinische Personal zurückgespielt hast, weil nur weil jemand jetzt ein medizinisches Mindset hat und eben dann in das Level 1 Haus mit Kinderklinik und tralala geht, also es wäre dann total gemein, dass man deswegen dann Interventionen hat. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass wir die Geburtshilfe so ausrichten, dass man nicht bedingt durch diesen Geburtsort dann mit mehr Interventionen in Kontakt kommt und das nicht den Frauen als weiteren unendlichen Punkt der Mental Load Liste gibt, so nach dem Motto, du musst jetzt nicht nur die Kliniktasche packen und atmen üben, sondern eben auch deinen psychologischen Filter irgendwie kalibrieren und da irgendwie eine Mindset-Analyse plus Umpolung macht, was ja du auch gerade gesagt hast, sehr schwierig ist und in so einer kurzen Zeit auch gar nicht funktionieren könnte.
Genau, und es ist ja auch so ein bisschen ironisch, finde ich immer, was wir von Frauen eigentlich erwarten oder von Schwangeren und Gebärenden, weil ein sehr großer Teil der Schwangerschaftsvorsorge und auch der Geburt ist sehr medizinisch ausgerichtet. Und ich meine, das Beispiel, was ich immer nenne, ist dieser Zugang am Anfang einer Geburt oder wenn die Person in den Kreißsaal kommt, der ja in sehr vielen Kliniken routinemäßig gelegt wird.
Verrückterweise, weil es steht noch nicht mal in den Richtlinien drin.
Genau, aber auch natürlich, ja. Ich will da medizinisch immer gut, kann ich immer sagen, auch da kann ich nichts zu sagen. Aber das, was ich ja suggeriere, ist, guck mal, das ist irgendwie gefährlich.
Ja, richtig. Ne?
Und das ist, das suggeriere ich am Anfang einer Geburt, erwarte aber implizit, dass Gebärenden diese Gefahr, die ich ihnen deutlich mache, ignorieren und dann ganz einfach da durchlaufen. Ne? Oder die ganze Schwangerschaftsvorsorge, wo es ja meistens darum geht, Risiken auszuschließen. Oder
finde
zu
den
gucken.
Fehler, ja.
Genau, also in jeder Fernsehserie und in jedem Film endet Geburt dramatisch. Und so wächst man auf und das bekommt man mit. Und dann erwarte ich aber, sobald eine Person schwanger ist, dass sie zwar all diese Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, dass
aber
sie
total in
die Klinik
sich ruht.
Geht. Genau, und aber denkt, ach, eigentlich ist das nicht gefährlich.
Das stimmt. Ne?
Und das ist so ein Spannungskonflikt, da kommt man ja gar nicht raus. Und selbst wenn ich dann mein Mindset vielleicht mühevoll geändert habe und dann komme ich in eine Klinik und das Erste, was ich kriege, ist hier, Zugang ist gefährlich, ist nicht verwunderlich, dass das nicht funktioniert. Deswegen empfinde ich es als so eine, wie du es eigentlich eben gut gesagt hast, als noch so eine Aufgabe, die man Frauen und gebärenden Personen zur Last legt und sagt, guck mal, das musst du jetzt auch noch machen, weil gesellschaftlich signalisieren wir dir zwar die ganze Zeit das Gegenteil, aber eigentlich finden wir, du solltest, da kommt ja dieser Begriff normal gebären, weil wenn du eine Sektion hast, dann bist du eigentlich nicht so viel wert und warst irgendwie faul und so.
Da steigen wir gleich nochmal ein mit der normalen Geburt. Ich markiere gerne Sätze und Aussagen in Bücher, die ich irgendwie spannend oder beeindruckend finde. Und in deinem Buch sieht man jetzt hier ganz viel unterstrichene Sätze und Ausrufezeichen. Es gab aber auch einen Punkt, über den ich als Hebamme sehr lange nachgedacht habe und wo ich irgendwie immer noch nicht so ganz sortiert bin, wie ich das finde. Und zwar, in deinem Buch schlägst du vor, den Begriff normale Geburt zu streichen. Kannst du das nochmal erklären, wie du zu dieser Aussage gekommen bist?
Ich muss dazu sagen, ich habe diesen Begriff, weil der ja so drin ist, früher selber so verwendet. Und dann habe ich meinen ersten Artikel eingereicht zum Mindset und da hat die Editorin, also die Person, die dafür zuständig war, dass der Artikel veröffentlicht wird oder nicht, meinte dann, ihr könnt das nicht normale Geburt nennen. Das ist schwierig, weil das suggeriert, dass es quasi etwas gibt, was richtig ist, nämlich interventionslos zu gebären oder interventionsarm, und dass es etwas gibt, was falsch ist, wenn man Interventionen benötigt. In der Psychologie ist die Aussage, etwas ist normal, meint eben damit, etwas anderes ist nicht normal. Ne, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum sehr viele Personen, die Intervention benötigt haben, insbesondere dann eben Kaiserschnitte, sich so abwerten nach der Geburt, weil sie das Gefühl haben, das, was sie hatten, war nicht richtig. Dafür könnte ich jetzt auch eine Anekdote erzählen. Also wir haben eine Studie durchgeführt, wo wir messen wollten, eben ob sich Personen nach einer Sektio eher abwerten. Und wir haben, weil wir das in der Psychologie sagen, wir ja selten, was wir genau erforschen, sondern wir framen das immer so ein bisschen allgemeiner, um quasi die Studienergebnisse nicht zu stark zu beeinflussen. Und haben die Studie bei Social Media gepostet mit, wir wollen das Geburtserleben, also die Bewertung der Geburt erheben. Und dann hat uns eine Person geschrieben und meinte, sie würde uns super gerne helfen und an der Studie teilnehmen. Sie könnte das aber nicht, weil sie hatte einen Kaiserschnitt und ja nicht richtig geboren.
Oje.
Und das ist natürlich total ironisch, weil wir genau diese Person gesucht haben. Ne? Aber da sieht man, wie stark quasi dieses Gefühl ist, dass etwas nicht normal ist und damit nicht richtig und damit hat man versagt. Und das ist, ja, weswegen ich glaube, dass es vielleicht günstiger wäre, einfach einen bisschen wertfreieren Begriff zu verwenden.
Ja.
Also eigentlich benutzen Hebammen ja sehr oft, und das ist ja auch richtig, Fachbegriffe.
Die physiologische Geburt.
Genau, warum nicht einfach das?
Ja,
Interventionsarm oder physiologische, ne, dann...
Mhm. Also dann ich verstehe das total so als empathischen Impuls, ja? Also so zu sagen, also jeder hat eine Geburt erlebt und die Geburt ist okay, so wie sie ist. Also das sozusagen nicht so in normal und dann dementsprechend ja was anormal oder so zu definieren. Für mich ist halt so, es gibt ja so eine Definition der WHO und da wird die normale Geburt als eine Geburt ohne Eingriffe beschrieben. Also ohne Intervention, also quasi als Synonym für natürliche Geburt, ja, wenn man so sagen will. Und ja, ich verstehe auch, dass dieses normal statistisch gesehen immer seltener wird, ja. Aber wenn wir diese interventionslose Geburt halt nicht mehr normal nennen, wird sie dann nicht auch so zum unsichtbaren Sonderfall, während dieser technisierte Eingriff plötzlich Standard wird? Also brauchen wir das Wort nicht weiterhin so ein bisschen als so ein Ankerpunkt, um das System daran zu erinnern, das ist eigentlich das, wo wir ja versuchen hinzukommen, das, was die Frauen sich ja letztendlich auch wünschen, wenn man sie vorher fragt, ne, was wünschst du dir für eine Geburt, sagen ja die allermeisten, auch ich möchte so wenig Intervention wie möglich. Also wird durch das Streichen des Wortes normal nicht eigentlich das Pathologische zum neuen Normal? Also das ist so ein bisschen, womit ich mich so rumschlage, ja, und ich verstehe es auch total zu sagen, ja, dann sagen wir halt einfach physiologische Geburt. Aber so ein bisschen piekst es mich immer, wenn, also als ich das gelesen habe, war ich so ein bisschen so, ja.
Darf ich dazu eine Analogie bilden?
Bitte, gerne.
Genau, also das hat ja wirklich erstaunlich lange gedauert, bis es, sie ist ja immer noch da, aber sie ist auf jeden Fall etwas schwächer, die Diskriminierung gegen Homosexualität abgenommen hat. Das heißt, ganz lange wurde gesagt, es ist normal, heterosexuell zu sein und es ist unnormal, homosexuell zu sein. Zum Beispiel, ne, und da manchmal wird da ja auch gesagt, ja, okay, aber wenn wir sagen, das ist auch vollkommen normal, homosexuell zu sein, dann werden jetzt ja alle homosexuell. Ne, aber das ist ja, also das ist ja, ja auf allen Ebenen quasi keine korrekte Aussage, weil es ist vollkommen egal, ob man heterosexuell oder homosexuell ist. Das eine ist nicht besser als das andere. Und so zu tun, als würde quasi das Verbot von dem einen oder das Nicht-Benennen des einen irgendwie dazu führen, dass das andere, also dass das dann wegbleibt oder dass das andere kleiner gemacht wird, das ist ja auch gar nicht so.
Hm.
Ne? Und deswegen, also ich würde nicht annehmen, nur weil wir quasi auf diesen Begriff bestehen, der dann aber für viele Personen eine Abwertung mit sich bringt, nämlich die dieses Ideal nicht erreichen und ja auch gar nicht erreichen können, wenn man sich die Interventionsraten in Kliniken anguckt, dann ist das ja wieder zu sagen, okay, du bist schlecht, weil du hast das nicht gemacht. Aber es ändert ja gar nichts. Also wenn wir weniger intervenieren wollen in Kliniken, wofür ich aus einer psychologischen Perspektive sehr stark wäre, dann müssen wir Maßnahmen finden, die dazu führen, dass das weniger passiert. Und ich glaube nicht, dass das Wording den Unterschied macht. Vielleicht macht es das Ganze ja sogar noch schlimmer, weil wir ne, dadurch quasi das richtige Problem, nämlich darum, wo es wirklich geht, wie kommen wir zu weniger Intervention und wie kommen wir zu einem positiveren Geburtserlebnis für gebärende Person, das umgehen wir ein bisschen, indem wir dann so eine Diskussion darüber aufrechterhalten, was jetzt normal ist und was nicht. Statt einfach zu sagen, okay, warum diskutieren wir nicht über die Sachen, die wirklich wichtig sind.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also sagen wir physiologische Geburt. Bleiben wir dabei.
Es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir jetzt rein von den Zahlen ausgehen, würden wir ja sogar sagen müssen, die Norm wäre Intervention.
Die Intervention,
also ist das Normale.
Genau.
Ne?
Ja, das ist ja das, was ich schwierig finde. Ne? Jetzt sind wir an diesem Punkt, wo die Norm eigentlich die Intervention ist. Und das ist sehr, das finde ich schon krass, dass es so ist. Und klar, jetzt sich auf Worte da zu beschränken, ne, wir müssen versuchen, das irgendwie zu ändern, also die Sache an sich. Aber vielleicht geht es einfach um die Beschreibung eines Zustandes, wo die Wertung draußen bleibt. Ja, das ist vielleicht einfach das Wichtige, weil das nächste ist ja, dass dann Leute sagen, ich möchte es möglichst natürlich. Ja, was ist denn natürlich? Ja, wenn wir alles natürlich lassen und die Medizin wegnehmen, dann haben wir auch ein Problem, weil die Natur ist auch manchmal grausam und macht auch nicht alles richtig. Ne, also
Du trägst ja zum Beispiel eine Brille und ich trage gerade Kontaktlinsen. Ja. Nichts davon ist natürlich.
Genau.
Ne? Das ist aber quasi hilfreich bei mir zum Beispiel gegen Kopfschmerzen.
Ja.
Also von daher. Was mir vielleicht noch wichtig ist, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass dieser Begriff der normalen oder natürlichen Geburt wird ja auch häufig verwendet, dass das vielleicht auch Hebammen Druck macht. Ne, weil auch die haben dann diesen Druck, sie müssen eine normale Geburt ermöglichen. Weil das ist das Ideal und das ist vielleicht auch das berufliche Ideal, zu sagen, eine Geburt ist nur gut, wenn sie natürlich oder normal verläuft.
Na, nur gut würde ich auf gar keinen Fall sagen. Es gibt, finde ich, ganz, ganz viele gute Geburten. Gut ist ja das, wenn man es selber als gut empfindet, dann ist es gut. Ja. Und da habe ich, selbst wenn ich ein anderes Bild vielleicht dazu habe, habe ich da überhaupt nichts zu sagen. Ja, weil, also ich bin für jede Person froh, die ihre Geburt als gut erlebt. Ja, da bin ich happy mit. Ich glaube, was einfach immer wichtig ist, also Interventionen werden stattfinden müssen, viel weniger hoffentlich, als wir es momentan machen. Wir machen schon sehr, sehr viele Interventionen. Aber ich denke, das Wichtige ist, und das hast du ja auch schon gesagt, wie dann damit umgegangen wird und wie das aufgefangen wird. Ne? Also es muss jetzt was passieren und manchmal ja sogar sehr schnell. Manchmal ist es wirklich eine Notsituation und man kann nur noch schnell sagen, tut mir total leid, wir müssen jetzt das und das machen. Es ist jetzt wirklich wichtig, es muss jetzt auch schnell gehen. Ich kann jetzt auch gar nicht viel erklären, aber wir werden das später besprechen. Ich erkläre Ihnen später nochmal ganz genau, warum das jetzt so war, wie das dazu gekommen ist, was wir genau gemacht haben und so. Und ich finde, dieses Vorweg, da so einen kleinen Impuls dann nochmal zu geben, und das schafft man auch im größten Stress, so drei Sätze zu sagen, und dann nachher so eine Nachbesprechung, machen oft nochmal ganz, ganz viel. Weil oft ist es ja so, dass dann im Nachhinein das im Kopf rum und rum gewälzt wird und dann eben auch oft, da kommen wir auch gleich noch zu, gedacht wird, da habe ich jetzt selber irgendwas falsch gemacht oder was hätte ich denn tun können, um das zu verändern? Und manchmal ist es ja nichts, man kann nichts tun, manchmal entwickeln sich Dinge so. Und da bin ich ja dann auch immer sehr froh um die Medizin und um die Gerätschaften und was wir da alles tun können, um eine Situation dann in eine gute Richtung zu lenken. Und wenn das dann im Nachhinein nochmal erklärt wird und eben auch dementsprechend verstanden wird, finde ich, ist der Umgang damit dann auch oft besser oder einfacher, das dann so zu nehmen. Vielleicht ist es trotzdem blöd, vielleicht ärgert man sich trotzdem und denkt, Mensch, ich hätte mir es irgendwie anders gewünscht. Ich wollte eine schöne Wassergeburt und jetzt hatte ich eine hoffentlich schöne Kaiserschnittgeburt. Kann sein, dass man trotzdem damit so ein bisschen hadert oder das nicht so schön findet. Ist eben so. Es gibt einfach Dinge im Leben, dann die so passieren, die man irgendwie verarbeiten muss. Aber das ist dann oft einfacher, wenn man verstanden hat, warum es passiert ist und dass man nichts anderes vielleicht hätte tun können in diesem Moment.
Ja, ich mache ja auch Lehre bei Hebammen, am Institut für Hebammenwissenschaft in Bonn. Und das, was wir ganz viel da besprechen, sind so Unterschiede zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Ne? Weil eine Wassergeburt haben zu wollen, ist eigentlich ein Wunsch. Ne? Das ist irgendwie das, was ich gerne möchte. Aber Wünschen liegen so psychologische Bedürfnisse zugrunde. Ne? Und das sind einfach Sachen, die wir wirklich brauchen, um psychisch gesund zu bleiben. Und so ein ganz großes oder sehr starkes menschliches Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Kontrolle. Das heißt, wir wollen irgendwie Einfluss auf unsere Umwelt haben können und aber auch wissen, was passiert. Und das ist natürlich unter Geburt sehr stark eingeschränkt, ne, weil das eine inhärent unkontrollierbare Situation ist.
Richtig.
Es ist aber gar nicht so wichtig, wie viel Kontrolle Personen tatsächlich haben, sondern eher, wie viel Kontrolle empfinden sie.
Ja.
Und ich muss es eben schaffen, auch in sehr schwierigen und komplexen Situationen irgendwie das Gefühl von Kontrolle zu ermöglichen. Es ist auch in Ordnung zu sagen, wir verschieben das auf später. Ich erkläre dir das später genauer. Nur das, was nicht passieren darf, ist, dass eben alles einfach passiert und die Person das Gefühl hat, sie hat null Kontrolle über das, was ist. Und dann habe ich eben diese negativen psychischen Outcomes später, wenn die Person einfach so einen großen Kontrollverlust hatte.
Und auch eine ganz große Angst, ne? Also wenn man gar nicht weiß, was jetzt mit einem passiert und keiner spricht mit einem, keiner erklärt einem was, dann ist es ja ganz furchtbar.
Genau, es gibt ja auch durchaus viele Gebärende, die das Gefühl haben zu sterben oder nicht wissen. Ne? Das ist ja schon, darüber wird, glaube ich, nicht so viel gesprochen, weil sich das Personen auch oft nicht trauen zu sagen. Aber das sind ja schon Gefühle, die ausgelöst werden. Ne? Und das muss ich natürlich irgendwie begleiten und zu sagen, ja, das ist schwierig, aber sie sind hier sicher. Ne? Und das kann ich ja immer mal wieder sagen. Es ist trotzdem Kontrolle da. Es passiert nicht irgendwas. Und ja, das ist, glaube ich, wichtig.
Total.
Das findet aber nicht so viel statt, weil vielleicht auch nicht immer genug Wissen über psychische Prozesse da sind. Das ist natürlich auch klar, weil das hat medizinisches Personal und auch Hebammen ja bisher auch noch gar nicht so als Schwerpunkt gelernt. Ne? Und da muss man sich das selber aneignen und so. Und deswegen, ja, ich würde sagen, Psychologie und Geburtshilfe gehören zusammen. Und nur dann kann eigentlich eine richtig gute Geburtshilfe stattfinden.
Ja, total wichtig. Absolut. Und ich hoffe auch, dass das immer mehr in das Studium einfließt. Also schön, dass du da schon beteiligt bist. Super wichtig, sich dessen auch immer wieder bewusst zu sein. Ne? Was macht das mit einem? Was macht Geburt im Leben danach? Was passiert dadurch, dass man dieses Ereignis erlebt hat? Dass es eben sehr wichtig ist, dass das gut war oder zumindest gut verarbeitet wurde. Mhm. Ja, so. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den Vätern oder Begleitenden bei der Geburt. Du hast ja auch untersucht, dass das Mindset des Vaters den Geburtsverlauf der Mutter beeinflusst. Das ist doch total Wahnsinn, oder? Also heißt das jetzt, wenn ich jetzt einen Partner habe, der mit seinem rein medizinischen Sicherheitsdenken im Kreißsaal sitzt, sabotiert der dann unbewusst meine physiologische Geburt? Und also tatsächlich, ich kenne das auch, dass Paare öfters sagen, Mensch, sie wollte eigentlich eine Hausgeburt, aber für ihn geht das nicht. Und in der Konsequenz gehen sie in die Klinik. Ja, also es wird dann tatsächlich immer eher sich an seinem Wunsch ausgerichtet als an ihrem. Das finde ich ja auch schon mal total spannend, weil es ist ja ihr Körper, wo diese Geburt letztendlich passiert. Klar, sie sind ein Paar. Aber was kann man so ein Paar mit auf den Weg geben? Oder wie können wir hier so beratend unterstützen? Also weil ich finde ja schon, dass da die Selbstbestimmung der Gebärenden im Vordergrund steht und trotzdem ist es ja ein Riesenkonflikt für diese Paarbeziehung, wenn einer ein medizinisches Mindset hat und ein anderer ein mehr natürliches.
Ja, würde ich auch sagen. Das kann durchaus zu Problemen führen. Ich meine, dazu haben wir keine Zahlen. Ich würde das anekdotisch jetzt aber auch so erleben, dass dann sehr oft eher dass der Wunsch des Mannes erfüllt wird. Und ich meine, das gut, und darum geht es ja dann auch eigentlich in viel mehr Mindset. Das ist auch ein strukturelles Problem. Ne? Also warum komme ich vielleicht als Gebärende überhaupt auf die Idee, sich den Wunsch meines Partners unterzuordnen.
Ja.
Und das ist aber auch wieder was, was ja in uns drin ist. Wir haben das Gefühl, es gibt vielleicht Männer, denen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, ne? Nämlich eine höhere Intelligenz, eine höhere Durchsetzungsfähigkeit, so eine bestimmte Stärke, während wir Frauen uns häufig eher sehen als die fürsorglichen, empathischen, zurückhaltenden Personen. Und dann ist es natürlich eigentlich vollkommen logisch, dass ich mich dann unterordne, ne, und in Frage stelle und denke, ja, okay, dann gehe ich eben doch in die Klinik. Das Ganze ist natürlich aber noch komplexer, weil man sich natürlich auch die Frage stellen kann, wie soll außerklinisch sinnvoll geboren werden, wenn quasi diese Spannung in der Luft hängt, dass eine Person das als unverantwortlichen Geburtsort ansieht. Das,
ganz schwierig, ja.
Auch das kann ja gar nicht funktionieren. Das heißt, wahrscheinlich jetzt als Hebamme in der Vorsorge müsste man eben gucken, kann man diesen Konflikt auflösen? Und da muss natürlich auch das Paar vielleicht gucken, wie wichtig ist es, der Gebärenden außerklinisch zu gebären? Vielleicht muss die Partnerperson dann auch nicht dabei sein. Ne? Das gibt ja verschiedene Maßnahmen, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer zu lösen.
Ganz schön heikel, ja.
Genau. Und ja, also wir haben in dieser Studie, aber es ist auch nur eine, dazu haben wir sehr wenig Daten. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn das nochmal jemand nochmal diese Studie machen würde, um zu gucken, ob da das Gleiche rauskommt. Weil das, was wir sehen, ist eben, dass das Mindset des Partners auch einen Effekt auf den Geburtsverlauf hat. Und der war, und das hat mich wirklich sehr erstaunt, nicht kleiner als der gebärenden Person. Warum das so ist, das wissen wir nicht. Das kann auch einfach sein, dass die Mindsets doch in den allermeisten Fällen sehr ähnlich sind und dann gegenseitig beeinflussen. Ne? Und eigentlich erheben wir auch das Mindset der Frau damit. Aber es gibt schon so Sachen, die in der Psychologie diskutiert werden, wie Stimmungsansteckung zum Beispiel. Das wäre jetzt wieder eher sowas Automatisches, nicht Bewusstes, wo Personen gegenseitig ihre Stimmungen übernehmen, ne? Und sich dann so Ängste übertragen lassen. Ne? Oder ich meine, die werden ja auch in der Schwangerschaft dann über bestimmte geburtsbezogene Sachen sprechen. Und auch da kann natürlich eine Beeinflussung stattfinden, gegenseitig. Ne? Die Gebärende oder Schwangere kann ihre Partnerperson beeinflussen und gegenseitig. Ne? Also man kann nicht sagen, dass Partnerpersonen unwichtig für die Geburt sind und irgendwie einfach dabei sind, sondern die sind schon Teil davon. Und die allermeisten Schwangeren und gebärenden Personen wünschen sich ja aber auch, dass die Partnerpersonen dabei sind. Das hat man ja während Corona gesehen, als schon sehr viele sehr verunsichert waren, dass sie alleine gebären sollten, weil die wollen ja ihre Person, die ihnen am nächsten steht, dabei haben. Und deswegen wäre es, würde ich sagen, sehr wichtig, das zu unterstützen und dann eben aber auch zu sehen, okay, eigentlich zum Beispiel in der Vorsorge reicht es nicht, wenn wir nur die Schwangere sehen, sondern das ist ein Dreierteam und das muss eigentlich die ganze Zeit komplett als Dreierteam behandelt werden.
Ja, das finde ich auch mega wichtig. Ja. Also auch Geburtsvorbereitung immer als Paar, ja. Also es ist viel besser, ne, wenn die dieselben Informationen bekommen.
Ja, und häufig, ne, das hört man ja auch, dass die Partnerperson vielleicht gar nicht so richtig wissen, was ihre Aufgabe unter Geburt ist und so. Ne? Und ich glaube, das ist ja häufig das Schöne an außerklinischen Geburten, wo die Partnerperson ja meistens involvierter Sinn, ne? Und da findet das ja irgendwie so ein bisschen statt, dass man sagt, okay, wir hier gebärt die Familie oder in dem Familienkontext, ne? Und ich glaube, das muss man eben auch in der Klinik schaffen, zu sagen, das ist ein Team und nicht der sitzt da irgendwo und ja.
Ja, deshalb sage ich das mit der Geburtsvorbereitung, weil ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass die das einfach zusammen machen und dass die sich, also in meinen Kursen tauschen die sich auch genau zu diesen Themen aus und zwar in zwei Gruppen, einmal die Schwangeren und einmal die nicht schwangeren Personen. Und also die einen überlegen sich, was sind eigentlich meine Aufgaben und die anderen überlegen sich, was möchte ich von der Person.
Und das ist gar nicht so leicht.
Ne? Das ist und das ist interessant. Und wenn die aber dann darüber ein bisschen reflektieren, dann ist es auch wieder interessant, wie sehr sich das dann wieder überschneidet und wie sie dann eigentlich zu denselben Ideen kommen. Ja, das finde ich immer ganz schön eigentlich.
Ja, voll gut, ja.
Ja.
Ja, und das ist aber, also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Partnerpersonen auch vom medizinischen Personal so ein bisschen belächelt werden, teilweise. Ne? Dann ist es irgendwie der störende Mann und dann passiert das und dann stellt er so viele Fragen und er soll keine Fragen stellen, weil wir sind ja eigentlich für die Gebärenden da. Und auch das ist natürlich wenig förderlich, weil auch das muss man, also die Partnerperson
muss genauso ernst
Ängste.
Genommen werden, natürlich, und, ja klar. Ne, manchmal mehr Ängste, wie man ja
auch sieht. Ich meine, das ist auch eine schwierige Situation, ich weiß nicht. Klar. Personen, die Kinder haben, wissen das vielleicht, wenn das Kind irgendwie krank ist und man sitzt daneben und man will irgendwie helfen und man kriegt vielleicht nur halbe Informationen und man kann nicht so richtig was tun. Also man kann was tun, aber es ist ja auch nicht leicht, jemanden leiden zu sehen. Ne? Das heißt, wir haben da Partnerpersonen, die quasi ja schon sehen, dass die Gebärende Schmerzen hat, dass sie bestimmte Vorstellungen hat, vielleicht ja auch sieht, dass mit der Gebärenden Sachen passiert, wo die Partnerperson weiß, das wollte die eigentlich nicht so. Ne? Und das ist keine leichte Aufgabe. Und ja, da müsste man wahrscheinlich viel mehr wirklich hingucken, was brauchen die auch. Ja.
Total, das ist eine richtig große Aufgabe, sage ich denen auch immer. Also dabei zu sein, während eine Person durch so eine existenzielle Erfahrung irgendwie durchgeht, ne? Und das auch mitzutragen, das ist echt eine Herausforderung. Und ich kenne das auch, weil also natürlich hat man irgendwie so einen anderen Blick drauf, wenn man betreuende Person ist. Aber ich habe ja auch viel meine Freundinnen betreut bei ihren Geburten. Und das war schon für mich auch echt immer eine große Herausforderung. Weil wenn man jemanden sieht, den man sehr gerne hat, der eben durch diese Phase gerade durchgeht, wo es gerade wirklich schwer ist, ne? Oder wo sich jemand wirklich sehr anstrengen muss oder so. Und man kann demjenigen das ja nicht abnehmen, ne? Man kann ja nur unterstützen. Und das kann einem ganz schön schwer fallen. Also insofern haben diese Partnerpersonen auch echt immer eine ordentliche Aufgabe zu tragen.
Ja, wir sind ja auch nicht so gut da drin, einfach nur da zu sein und nichts zu machen. So, ja. Ne, wenn man sich, also
das ist ja der Grund, warum wir so viele Interventionen haben.
Also ne, das müsste ja eigentlich, Und man sieht das ja auch, wenn es einer Person schlecht geht, weil sie traurig ist oder wütend. Oder das Erste, was wir machen wollen, ist ja fragen, ja, wie lösen wir das? Ja. Wie gucken wir, dass die Trauer, Wut, der Schmerz weggeht?
Ja.
Und es ist total schwer, einfach zu sagen, ja, ich bin einfach hier.
Gefühle so zuzulassen.
Auch. Genau. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich würde auch davon ausgehen, dass das ein Grund für diese vielen Interventionen ist, weil es einfach sehr, sehr schwer ist zu sagen, okay, ich halte das jetzt aber aus.
Das ist ja normal, das darf so sein, das darf jetzt ein bisschen dauern oder das darf jetzt anstrengend sein. Es gehört irgendwie so ein bisschen dazu, solange es für die Person okay ist. Ja. Mhm. Genau. Ja, voll spannend, also was die Partner dazu so beitragen. Hättest du denn noch so einen heißen Tipp für die Paare, wo der Partner einfach ein sehr medizinisches Mindset hat und die Partnerin eben ein natürliches? Oder vielleicht auch andersrum, also jedenfalls, wie man diesen Konflikt dann miteinander unter der Geburt vermeiden oder abmildern kann? Viel reden wahrscheinlich, wie immer.
Ja, ich bin ja, kann ja immer, als Wissenschaftlerin ist immer einfach, kann ich sagen, ja, das weiß ich nicht, das ist eine empirische Frage.
Mhm.
Ja, ich nehme an, es wäre gut, wenn man sich dem vor der Situation bewusst wird.
Ja.
Das heißt, eigentlich ist es ja sogar gut, wenn der Konflikt zum Beispiel über den Geburtsort schon in der Schwangerschaft auftritt, weil dann ist noch die Chance, das zu lösen. Das heißt, ne, wie du gerade gesagt hast, die Geburtsvorbereitungskurse zusammen machen und dann vielleicht, wenn man sieht, dass ein größerer Konflikt ist, könnte man ja auch die Vorsorge vielleicht dafür mal einen Beratungstermin machen, um das zu lösen. Also ich würde davon ausgehen, dass diese Personen meistens ein sehr großes Bedürfnis nach Kontrolle haben.
Ja.
Und dann kann ich ja vielleicht dieses Bedürfnis befriedigen, indem ich dieser Person signalisiere, guck mal, ich habe aber Plan B. Das ist hier nicht unbedacht romantisch. Wir machen das bei Kerzenschein ganz schön, ne? Was ja manchmal so ein Stereotyp ist, sondern das ist trotzdem hier ein professionelles Setting.
Ja.
Und ich bin professionell, weil ich das und das tue und das weiß und die Option mit einbeziehe. Das könnte man versuchen.
Glaube ich auch. Ich hätte auch noch sonst einen Tipp, und zwar, also ob jetzt außerklinisch oder auch in der Klinik, ne? Es kann ja auch in der Klinik sein, dass dieser Partner dann da hibbelig ist und irgendwie denkt, da muss jetzt was passieren oder so. Ich würde das mit der Hebamme ansprechen. Weil sie, wie du richtig gesagt hast, ist ja auch für die ganze Familie letztendlich da. Ja, also primär natürlich für die gebärende Person, aber natürlich auch für die Begleitperson. Und damit sie einfach ein bisschen mehr ihm erklärt oder ein bisschen mehr ihn mitnimmt, damit er sich da entspannen kann, dass er das einfach versteht. An welchem Punkt sind wir hier? Was ist hier gerade los? Warum ist das völlig okay, dass wir hier gerade in Anführungsstrichen nichts tun.
Genau, und wir dabei eigentlich
beobachten.
Ganz viel tun. Ne?
Genau.
Nur, dass das nicht, ja.
Mhm.
Ja, das ist auch wieder, es gibt so ein zweites wichtiges Bedürfnis für die Geburt, würde ich sagen, das ist das Bedürfnis nach Kognition, bedeutet das. Und das ist das menschliche Bedürfnis, Dinge verstehen und durchdenken zu wollen. Und das haben natürlich Personen unterschiedlich stark, weil manche denken einfach, ach, ich mache das jetzt und das ist nicht so wichtig. Und es gibt durchaus Personen, denen das sehr, sehr wichtig ist, alles zu verstehen.
Genau. Es gibt welche, die wollen gar nicht wissen, wie weit bin ich jetzt, wenn man jetzt untersucht hat. Und es gibt welche, die müssen das ganz genau wissen und auch erklärt bekommen, was bedeutet das jetzt.
Und manchmal haben wir da so den Impuls zu sagen, ach, wir sagen denen, ist alles gut. Und dann nehmen wir denen das so ein bisschen weg. Und dann wird ja auch gesagt, boah, die wollen immer alles wissen und die durchdenken das so. Aber jedes Bedürfnis, was ich nicht befriedige, kommt viel stärker zurück. Das heißt, wenn die das Bedürfnis haben, alles erklärt zu bekommen und wenn die das Bedürfnis haben, das 20 Mal erklärt zu bekommen, erkläre ich denen das 20 Mal und dann befriedige ich das Bedürfnis und es wird viel besser laufen, als da so zu denken, boah, eigentlich soll die sich jetzt einfach mal entspannen oder der soll sich entspannen.
Ja, voll gut. Du hast ja schon gesagt, dass der ganze Blick auf die Forschung ja auch zumindest sehr lange sehr männlich dominiert war. Also dieser Male Science Gaze, davon sprichst du, über den männlichen Blick auf die Forschung, der auch dazu führt, dass wir, ja, weiß ich nicht, Dinge wie Intuition oder Körpervertrauen oder so wenig erforscht haben. Und wenn, ich sag mal so typische Frauenthemen, ja, wenn wir Geburt als Frauenthema definieren möchten, dann auch letztendlich so wenig beachtet wird. Du forschst ja jetzt zu sehr typischen Frauenthemen. Nimmst du da jetzt schon so ein bisschen so einen Shift wahr oder haben wir da noch so einen langen Weg vor uns? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen beides. Also ich sehe sehr viele Stimmen, die sich dafür einsetzen, dass mehr die weiblichere Perspektive zum Vorschein kommt. Ne? Das ist nicht nur in der Psychologie, sondern ja auch in der Medizin zum Glück so. Also da gibt es schon sehr viele gute Ansätze. Ich bin gerade so ein bisschen zurückhaltend, wenn man sich so die gesamtgesellschaftliche Lage oder die Weltlage ja eigentlich anguckt, ne, wo wir ja schon, also in den USA zumindest.
Gibt es einen totalen Backlash, ne? Ja,
wo ganz viele Forschungsthemen und Forschungsanträgen, Geldern entzogen werden. Und das sehe ich schon als große Gefahr für die Forschung wieder. Und
wo man eigentlich so dachte, wir sind auf einem ganz guten Weg jetzt, ne? Also jetzt werden endlich mal die Dinge erforscht wie Menopause oder, ne, also wo ich auch so denke, mein Gott, wie kann es sein, dass wir damit jetzt erst anfangen, ne? Oder Endometriose, also das ist jetzt nicht dein Gebiet, das ist jetzt mehr der medizinische Bereich. Also alle Themen, die wirklich Frauen betreffen, sehr, sehr viele Frauen betreffen, haben wir einfach sehr lange vernachlässigt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da jetzt sehr viel kommt, aber du hast recht. Also wenn man sich das insgesamt anguckt, ist ja immer so ein Pendel, ne? Und es schwingt gerade schon fast wieder so ein bisschen in eine andere Richtung.
Ja, vielleicht kann man hoffnungsvoll sein und denken, okay, das ist jetzt nochmal ja so der letzte Backlash, bevor es dann permanent besser wird.
Der Anlauf.
Ja,
wir nehmen nochmal Anlauf. Noch mal,
dass alle, die dagegen sind, nochmal sagen, nee, wir wollen das nicht, wir wollen gerne die alten Strukturen behalten. Mhm. Das wäre natürlich schön, ja.
Ja.
Ich hoffe es. Also,
ich hoffe es auch, ja.
Also und man natürlich positiv hervorheben kann man sagen, alles Wissen, was bis jetzt generiert wurde, nochmal und nochmal mehr, das ist ja nicht weg und das ist ja offensichtlich, ne? Und das ist ja auch schon mal was und muss man hoffnungsvoll bleiben.
Ja, genau. Also ich würde sagen, wir nehmen Anlauf und wir werden es auf gar keinen Fall zulassen, dass es da nochmal so eine Kehrtwende gibt.
Ja, ich bin mal mehr und mal weniger optimistisch, aber das ist, ich glaube, das ist das, was ich meinte. Wissen, was da ist, das wird nicht verloren gehen. Und wir müssen ja dann auch auf diesem Wissen aufbauen, ne? Und es gibt sehr, sehr viele Stimmen, die sich dafür einsetzen und ja auch immer lauter werden.
Mhm. Ein Thema, was du jetzt auch schon mehrfach angesprochen hast und was mir ja im Kreißsaal auch sehr, sehr viel begegnet, ist diese krasse Selbstabwertung bei Frauen, wenn die Geburt medizinisch unterstützt werden musste und eben halt doch so anders gelaufen ist als gehofft. Und du hast dazu geforscht und hast so eine Labor and Birth Self-Stigmatization Scale entwickelt. Es hat mich sehr berührt, ja, dass dieses Selbstabwerten so ein Ding ist. Und ich finde es toll, dass du es erforscht hast, ja? Also, und was genau erfasst du mit diesem Fragebogen und warum war dir das wichtig, dieses Gefühl von Versagen so wissenschaftlich auch messbar zu machen?
Genau, wir haben einen Fragebogen entwickelt, der misst, ob und wie stark sich Personen nach einer interventionsreichen Geburt, also nach einer Geburt, wo medizinisch interveniert werden musste, abwerten, ob sie sich danach schämen, ob sie das Gefühl haben, als Frau versagt zu haben. Also solche Sachen erheben wir, ne? Und das nennt man Selbststigmatisierung. Und diese Abwertungsprozesse findet man jetzt nicht nur im Bereich Geburt, sondern was ganz Klassisches sind zum Beispiel psychische Erkrankungen, ne? Sowas wie, dass ich da das Gefühl habe, irgendwie zu versagen, weil ich nicht so funktioniere, wie die Gesellschaft das von mir erwartet. Und das konnten wir eben so übertragen auf den Geburtskontext, ne? Also die gesellschaftliche Erwartung ist eigentlich, man sollte interventionslos gebären. Und was passiert dann aber, und darum haben wir das erhoben, mit Personen, wo das nicht klappt? Und da können wir eben sehen, dass es bei einem Teil der Person, natürlich nicht bei allen, aber eben bei einem Teil, zu so einer Abwertung der eigenen Person kommt. Und was wir aber auch sehen, ist, dass das nochmal dazu führt, dass die gesamte Geburt negativer bewertet wird. Also wie das zusammenhängt, auch das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber es scheint eben so zu sein, dass das eben dann das ganze Wohlbefinden nochmal ja niedriger macht. Ne? Und da würden wir dann wieder aus den anderen Studien, die wir gemacht haben, sehen, dass das nachteilhaft ist. Also wenn ich mich dafür abwerte, weil ich nicht in Anführungsstrichen richtig geboren habe, habe ich vielleicht ein negativeres Wohlbefinden wieder im Wochenbett und kann mich dann auch weniger um mein Kind kümmern, weil ich ja eigentlich erstmal beschäftigt damit bin, für mich selbst zu sorgen. Mhm. Genau, und dann treten vielleicht nachfolgende Probleme auf.
Ja, und da sind wir wieder bei diesem Thema, was ist eigentlich unser Bild von Geburt, ne? Und was ist gut und richtig oder normal?
Genau, und wie viel schwerer machen wir es eigentlich, Personen, wenn wir so eine Norm aufstellen und diese Norm nicht erreicht werden kann. Und sie kann eben in vielen Dingen nicht erreicht werden, weil das ganze System darauf ausgerichtet ist, zu intervenieren. Ja, das macht vielleicht aber, und da wären wir dann wieder bei Female Mindset so deutlich, ja, wie diese gesellschaftlichen Erwartungen, die ich habe, was das mit dem Individuum machen kann, wenn das Individuum diese Erwartungen für sich übernimmt und vielleicht auch unbewusst übernimmt und dann versucht, gemäß diesen Erwartungen zu handeln. Und was macht das eigentlich mit unserer Psyche, wenn ich diesen Erwartungen aber nicht entsprechen kann? Und aber denke, ich müsste das, weil eine gute Mutter eben interventionslos gebären soll.
Und diese Mutterrolle, an der wird ja sowieso rumkritisiert wie verrückt, ne? Also das ist ja so ein ewiger Brennpunkt, ne? Wie ist man als Mutter? Wie startet man in die Mutterrolle? Wie ist man diese Rabenmutter? Ist man diese Übermutter? Was ist man für eine Mutter? Es gibt so viele Wörter für Mutter und so viele Bewertungen letztendlich, ne? Und es kannst eh nichts richtig machen. Also ja. egal was du machst, ist eigentlich immer verkehrt. Und das haben wir so internalisiert, ne? Also deshalb ist das wahrscheinlich auch so massiv, ne? Also, dass wir dann, wenn wir eben dieser Rolle bei der Geburt nicht entsprochen haben, offensichtlich, uns da so martern mit.
Ja, sind wir schon mal als schlechte Mütter
schon mal gestartet.
Mhm. Ja. Und in dem Fachartikel, den wir dazu geschrieben haben, da gehen wir auch so ein bisschen darauf ein, dass es gibt ja dieses to push, to push, dieser Satz, ne, aus England, also man ist irgendwie zu fein zum Pressen. Mhm. Das heißt, es wird irgendwie suggeriert, dass Gebärende halt den einfachen Weg nehmen und einen Kaiserschnitt bevorzugen. Und es wird dann ja auch sehr stark gesagt, ja, die wollen das ja alle. Nur wenn man sich die Zahlen aber mal anguckt, dass jetzt das ist so
verschwindend gering, wer sich wirklich einen Kaiserschnitt wünscht, ja.
Genau, das ist unter 1%, wo man sagen, glaube ich, ne, wenn ich die Zahlen richtig habe. Ja,
das ist ganz, ganz wenig. Hm.
Wo man sagt, das ist gar nicht medizinisch indiziert. Und dann kann man natürlich auch wieder argumentieren, okay, aber muss es denn eine medizinische Indikation sein? Ja. Oder ist jetzt vielleicht eine starke Angst vor der Geburt, ist doch auch ein ernstzunehmender Faktor, weswegen dann eine elektive Sektio als legitim angesehen wird oder generell, ne?
Total. Ich meine, selbst also alle Frauen, die ich erlebt habe, die sich einen Kaiserschnitt wirklich gewünscht haben, die hatten jetzt in dem Sinne keinen medizinischen Grund, aber einen total guten Grund. Also jetzt kann man auch nochmal darüber streiten, braucht man überhaupt einen Grund? Aber die hatten tatsächlich, wenn man drüber gesprochen hat, einen sehr, sehr guten Grund dafür, das so zu wollen, ja. Also den ich zumindest auch sehr, sehr gut nachvollziehen konnte. Ja.
Den haben wir Menschen ja meistens.
Ja,
ne?
Es genau, wird immer irgendwas von außen gibt es. Und wenn es eine schlimme Angst ist, dann ist es ja auch ein Grund. Das ist ja, also eine schlimme Angst ist ja furchtbar.
Und wenn ich sage, ich möchte das gern, weil ich das irgendwie körperlich mir angenehmer ist oder weil ich lieber eine Narbe habe, als zu sagen, es gibt Veränderung. Mhm. Im Genitalbereich auch das. Es ist ja alles, was mein eigener Grund sein muss. Also das muss für andere nicht mal nachvollziehbar sein. Ne? Das ist ist eigentlich alles in Ordnung. Und wir kommen so schnell immer dahin, Menschen zu bewerten.
Ja.
Also das, was wir ja vielleicht gesellschaftlich wollen, sind Personen, die gestärkt und zufrieden aus der Geburt rausgehen können, weil, und das zeigen unsere Studien ja auch, wenn das psychische Wohlbefinden nach der Geburt stabiler ist, ich möchte gar nicht besser sagen, sondern ne, wenn alles etwas stabiler abläuft, dann finden wir auch einen messbaren Effekt auf die Eltern-Kind-Bindung. Der kann natürlich auch durch andere Faktoren, ne, ist das auch beeinflusst, aber trotzdem kann man Geburt schon auch so sehen, dass das ist ein Startpunkt. Ne? Und wenn es mir gut geht in der Zeit nach der Geburt, habe ich natürlich viel mehr Kraft und viel mehr Energie in mich um mein Kind zu kümmern. Und natürlich kann dann die Bindung enger werden. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen Familien, denen es gut geht. Und deswegen müssen wir quasi wegkommen von dieser Bewertung, wie es richtig ist. Weil richtig in Anführungsstrichen ist, dass es allen gut geht. Das sollte das primäre Ziel sein. Und dann würde ich wieder sagen, machen wir gute Geburtshilfe.
Ja, und deshalb ist es eben auch immer ganz schrecklich, dieser Satz, Hauptsache das Kind ist gesund, sondern es ist eben das Gesamtkonzept wichtig. Und das sehen wir daran nochmal so ganz, ganz doll. Ne? Es ist einfach wichtig, dass es allen gut geht, nicht nur, dass es ein gesundes Kind rausgekommen ist, sondern dass eben auch die Mutter gesund und möglichst gestärkt aus diesem Prozess gekommen ist oder zumindest nicht traumatisiert, ja, um eben gut in diese Elternzeit zu starten.
Ja, und das sehen wir dann zum Beispiel auch wieder für die Partnerperson. Ne? Auch die verarbeiten und bewerten die Geburt und auch bei denen hat das einen Effekt auf das spätere Wohlbefinden.
Mhm.
Und man muss das Ganze ja so verstehen, dass alles, was wir tun, hängt ja immer von dem ab, was vorher war. Ne? Das heißt, es ist ja nicht wir starten nicht jeden Tag neu. Wir stehen nicht jeden Morgen auf und sagen, okay, jetzt fühlen wir uns so und jetzt, ne, sondern das ist ja alles ein System. Das heißt, wenn es den Eltern nicht gut geht, wenn es dem Kind nicht gut geht, wenn vielleicht ich mit meinem Geburtserleben so hadere, dass das Stillen schwierig ist und ne, ich dann vielleicht Brustentzündungen bekomme, dann hat das vielleicht wieder einen Effekt darauf, wie leicht das Kind zu regulieren ist. Und so hängt alles voneinander ab. Und so könnte man erwarten, dass sich quasi jeden Tag was anstaut. Ne? Und dann, das wissen wir auch, wenn wir vielleicht unzufrieden sind oder wenn es uns selber nicht gut geht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für Konflikte in der Partnerschaft und dann unterstützt man sich weniger. Und all das, das ist eben wichtig, wie in diese Familie gestartet wird und dass eben gebärende Personen und Partnerpersonen genug Kraft haben, um dann diese herausfordernden Situationen zu meistern, die ja auf jeden Fall folgen werden.
Ja, total, total. Genau, da habe ich auch was ganz Positives bei dir zu gelesen, was mich mega gefreut hat. Und zwar, ich spreche auch in meinen Kursen oder im Podcast viel von diesem Birth Esteem, ja, also es ist so mein Wort dafür. Und zwar dieser ganz große Stolz und diese Selbstermächtigung nach einer Geburt, was ja auch, womit Frauen auch oft quasi den Kreißsaal verlassen oder den Geburtsort. Und in deinem Buch auf Seite 105 beschreibst du auch dieses Phänomen total schön. Und zwar, da heißt es, Geburt kann auch bestärken. So sagte mir eine Frau in einem Interview, dass das Geburtserlebnis zwar herausfordernd für sie gewesen wäre, sie aber gleichzeitig so gestärkt und stolz aus dieser Situation gegangen wäre, dass wann immer sie vor einer neuen herausfordernden Situation stehe, die ihr Angst mache, sie sich ins Gedächtnis rufe, was sie geschafft habe und dass alles im Vergleich zur Geburt nichts sei. Und vielleicht, sagst du dann, und vielleicht ist es viel eher das, was wir als Gesellschaft brauchen und anstreben sollten, denn wie schön wäre das? Und da frage ich mich natürlich, wie können wir dieses Gefühl der Selbstermächtigung auch für Frauen retten, deren Geburt am Ende medizinisch intensiv und interventionsreich war. Also wie schaffen wir dieses Birth-System für alle Geburtswege?
Ja, man könnte ja sogar sagen, wenn eine Geburt sehr kompliziert war, dann ist es doch genauso toll und genauso bestärkend zu sagen, ja, aber sie hat auch diese herausfordernde Situation geschafft. Also das ist ja eigentlich, würden wir, und das will ich gar nicht machen, weil dann komme ich in so eine Bewertung und sage, ja, schwierigere Geburten sind besser oder sollten zu mehr Self-Esteem führen als leichte Geburten. Ich will diese Bewertung bewusst nicht machen, aber zu sagen, okay, auch herausfordernde Situationen und auch Interventionen, auch das habe ich geschafft. Das ist doch eigentlich ganz, ganz toll, ne? Und das sollten wir zu sagen, guck mal, was du aber gemacht hast, das ist super. Und zwar der Prozess, der Weg zählt. Also man hat nichts falsch gemacht, wenn man Intervention benötigt hat, ne? Und das, diese Wertung sollten wir einfach rausnehmen. Und also ich habe Hochachtung vor allen Personen, die ganz viele Interventionen benötigt haben. Das sollte man hervorheben. Guck mal, was du eigentlich geschafft hast.
Genau, ja, so antworte ich es auch. Ich habe ja diesen TED-Talk zu Birth Esteem gehalten und dann hat auch eine Frau mir geschrieben und hat gesagt, ja, ich hatte einen Kaiserschnitt, genau was du sagst, ne? Ich hatte einen Kaiserschnitt. Gilt das denn für mich, ne? Und ich würde es auch immer so sagen, ne? Hey, du hast doch deine Geburt total gerockt, ja? Und wenn du dich damit gut fühlst und damit so rauskommst und sagst, ja, das war unser Weg, dann ist das großartig, ne? Also das würde ich immer so bestärken. Der Weg ist ja letztendlich egal. Also ob ich jetzt selber dieses Kind rausgepresst habe oder ob das über eine Bauchgeburt gegangen ist. Du kriegst ja auch keine Note für die Geburt. Eigentlich ist es egal. Am Ende ist es egal. Aber es ist wichtig, dass du es für dich gut verpacken kannst. Und wo man eigentlich Menschen drin unterstützen muss, das zu sehen zu können für sich. Genau, ich finde es ja auch immer super wichtig, darüber total gut aufzuklären. Also in meinen Geburtsvorbereitungskursen kommt es auch immer vor, das Thema Kaiserschnitt. Wir gehen das wirklich einmal durch, also einfach auch aufgrund der Statistik. Ne? Wenn ich da 10 Paare sitzen habe, kann es gut sein, dass 2 bis 3 einen Kaiserschnitt haben werden. Die müssen darüber Bescheid wissen, dass man sich damit auch beschäftigt, ne? Mit dieser Option, mit der Möglichkeit, wie ist das dann für mich, ne? Welche Schritte durchlaufe ich da, damit man einfach weiß und eben diese Kontrolle auch wieder mehr haben kann, ne? Und weiß, was da genau passiert. Mhm. Und welche Wahlmöglichkeiten man vielleicht auch in der Situation hat, weil die hat man ja durchaus auch. Und ja, um das einfach auch so ein bisschen greifbarer zu machen, ne? Weil über eine vaginale Geburt lernen wir dann, wie funktioniert das, also muss man auch wissen, wie läuft eine Bauchgeburt ab? Finde ich immer total wichtig.
Ja, würde ich aus einer psychologischen Perspektive total unterstützen. Finde ich richtig gut.
Sehr gut. Ja, also was ich vielleicht nochmal sagen kann, ist, das Wichtige ist, dass, und da sind wir wieder gefragt als geburtshilfliches Personal, dass wir es schaffen, die Geburt von außen zumindest so zu gestalten, dass es für die gebärende Person nachher in Ordnung ist. Es geht darum, dass sie nicht traumatisiert aus dieser Geburt geht, sondern mit einem Gefühl von, das war für mich alles in Ordnung. Ich kann dieses Ereignis gut in mein Leben integrieren. Das, finde ich, ist das Wichtigste. Das habe ich vielleicht eben ein bisschen enthusiastisch formuliert mit dem, du hast es voll gerockt. Also natürlich gibt es Geburten, wo man vielleicht auch nachher erstmal ein bisschen drüber nachdenken muss oder vielleicht enttäuscht ist oder auch traurig ist. Ne? Also das gehört irgendwie ja auch dazu, habe ich ja anfangs schon mal gesagt, dass das auch immer sein kann. Man hat einfach auch nicht alles unter Kontrolle. Insofern ja, dieser Kontrollverlust unter der Geburt ist ja real. Aber dass man eben immer versucht, es so zu gestalten, dass es möglichst okay sein kann. Ja, dass es nicht traumatisierend ist, dass man alles gut versteht, was da passiert, auch wenn man es sich nicht immer so wünscht.
Und ich würde vielleicht noch aus der anderen Perspektive, also der gebärenden Person, sagen, dass es auch in Ordnung ist, quasi mit sich und seiner Leistung in Anführungsstrichen zu hadern, also zu sagen, ich hätte das gerne besser gemacht. Nur es sollte daraus keine Abwertung erfolgen, ne? Oder sollte es jetzt auch wieder sehr normativ. Es geht ja darum zu sagen, wir müssen gar nicht immer alles richtig machen. Es gibt 1000 Situationen, die ich nennen kann, wo ich im Nachhinein sagen würde, hätte ich eigentlich lieber anders gemacht oder da habe ich einen Fehler gemacht, da hätte ich mir von mir mehr gewünscht. Aber das ist in Ordnung, weil das ist menschlich, das haben wir immer in allen Situationen, bei allen Streits, keine Person von uns ist perfekt. Das, was eben schwierig ist und was dann wirklich dann auf den Selbstwert gehen kann, ist, wenn ich sage, ja, aber ich bin eine schlechte Person, weil das so war.
Ja.
Und da sind wir dann auch wieder ein bisschen bei den Mindsets, also insbesondere Frauen, weil wir das so beigebracht bekommen haben. Ne? Nicht, weil es Geschlechtsunterschiede biologisch gibt und das nur Frauen tun. Also das ist mir immer ganz wichtig, sondern meine Annahme ist schon, dass wir das so erlernt haben. Aber wir haben schon auch so eine gewisse Selbstkritik gelernt und so dieses Gefühl, wir müssten immer alles richtig machen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir schlecht. Ne, und ich würde einfach sagen, Menschen müssen nicht alles richtig machen, weil das funktioniert nicht, das kann gar nicht sein. Und das, was schön wäre, ist, wenn wir mit uns selbst vielleicht ein bisschen gütiger wären. Auch jetzt aus Hebammenperspektive, also das versuche ich zum Beispiel in der Lehre immer zu vermitteln, es wird Tage geben, da ist man wahrscheinlich nicht die optimal geburtshelfende Person, weil man auch ein Mensch ist, weil man sich vielleicht selber gerade zu Hause mit seiner Partnerperson gestritten hat oder schlecht geschlafen hat oder was auch immer und bestimmt weniger empathisch in eine Geburt geht als an einem anderen Tag. Und auch da ist es wichtig zu sagen, okay, das war nicht optimal und ich möchte das besser machen. Im besten Fall kann man sich vielleicht bei der gebärenden Person entschuldigen, wenn man die Chance dazu hat. Aber dass wir aus so einer super starken Selbstkritik rauskommen, weil das erzeugt dann wieder Druck und dieser Druck oder diese Abwertung führt dann dazu, dass ich es wahrscheinlich beim nächsten Mal eher wieder schlechter mache. Wie ich bin, ist schon okay. Ne? Solange ich nicht absichtlich gewaltvoll bin, solange ich nicht andere Menschen verletze, ist es in Ordnung, Fehler zu machen. Und es ist in Ordnung, Fehler als Gebärende, also in Anführungsstrichen Fehler zu machen. Es ist auch in Ordnung, als geburtshelfende Person Fehler zu machen, weil passiert einfach.
Ja, gnädig zu sein zu sich ist eine gute Erinnerung auf jeden Fall immer. Ich würde gerne nochmal darauf kommen, beeinflusst dieses Geburtsmindset, was ich schon mitbringe, auch wie ich in die Mutterrolle starte? Also werden Frauen mit so einem sehr medizinischen Mindset später auch sehr medizinische Mütter, medizinische Eltern, die dann sehr sich auch verlassen auf Apps und Tabellen und so? Oder wie ist das? Hast du das schon erforscht?
Das haben wir nicht untersucht. Das ist eine empirische Frage. Was wir aber sehen, ist, dass, und das wird einige vielleicht verwundern, ist, dass das geburtsbezogene Mindset nicht mit so einer allgemeinen Ängstlichkeit zusammenhängt.
Ah ja, okay.
Oder nicht sehr stark. Das heißt, das ist was sehr geburtsspezifisches. Das heißt, ich kann zum Beispiel für die Geburt ein sehr starkes Bedürfnis nach medizinischer Unterstützung haben. Aber das heißt nicht, dass ich an sich eine ängstliche Person bin. Oder umgekehrt, ich kann sehr ängstlich sein und trotzdem sagen, okay, ich möchte aber gerne zu Hause gebären. Mhm. Weil vielleicht... Eigentlich könnte man das Ganze ja natürlich auch auffassen, nicht zu sagen, Personen mit medizinischerem Mindset haben ein höheres Risikobewusstsein. Ich würde vielmehr sagen, ist, dass das Risiko einer Geburt je nach Mindset-Ausprägung unterschiedlich bewertet wird.
Ja.
Weil wir hören ja zum Beispiel ganz oft, dass Personen, die außerklinisch gebären, ganz deutlich sagen, ich will aber gar nicht in die Klinik.
Da ich finde das eher gruselig.
Genau.
Ja, genau.
Und das heißt, dass vielleicht einfach das Mindset oder dann nachfolgend, was ich wähle, einfach unterschiedlich ist, wie ich die Risiken bewerte und wie ich sie da minimieren möchte.
Also
und
wir haben themenbezogene Brillen. Brillengläser.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Genau, deswegen, also man müsste das überprüfen und das ist, wie gesagt, eine empirische Frage, aber vom Gefühl her würde ich eher sagen, dass das nicht
hat
zwangsläufig
damit
so ist.
Zu tun.
Genau. Weil so, dann würde ich erwarten, dass es mit generelle Ängstlichkeit stärker zusammenhängt.
Ja.
Und das tut es nicht.
Ja, sehr gut. Isa, wir haben jetzt ganz viel auf so eigentlich negative Auswirkungen vom Female Mindset geschaut. Ja, also man martert sich für Dinge, die man getan hat. So, wo ist das Empowerment? Was ist das Positive am Female Mindset? Was sind unsere Potenziale? Was hast du in deiner Forschung gelernt, wie wir dieses Female Mindset zum Positiven nutzen können? Also für die Schwangerschaft, für unsere Geburt, für unsere Elternzeit, für unsere Paarbeziehung, fürs Leben.
Ja, also. Ich, und das ist jetzt persönliche Meinung, ich finde, Female Mindsets sind eigentlich was Wunderbares, weil im Prinzip sind es ja Annahmen über Weiblichkeit. Und ich finde, dass in diesen Annahmen über Weiblichkeit eigentlich sehr, sehr Schönes steckt, weil das natürlich sehr warme Eigenschaften sind, ne? Also zu sagen, es ist anstrebsam, dass Menschen fürsorglich sind. Es ist anstrebsam, dass Menschen empathisch sind. Das sind wunderbare Eigenschaften. Also eigentlich finde ich, dass wir in der Welt nach diesen Eigenschaften streben sollten. Wir brauchen nicht nur Stärke und Durchsetzungsfähigkeit. Und da kommen wir vielleicht dann zum Thema Gewalt. Da habe ich ja auch was in dem Buch drüber geschrieben. Also man kann ja wirklich nicht sagen, dass es auf der Welt super läuft. Also wir haben ganz viele Kriege, wir haben ganz viel Gewalt. Da sträubt sich alles in mir zu sagen, wir müssen irgendwie männlicher werden, also überhaupt nicht. Wir müssen weiblicher werden, aber eben nicht nur Frauen, sondern die Welt muss weiblicher werden. Und wir müssen verstehen, dass diese Weiblichkeit nichts Angeborenes ist, was eben Frauen haben, sondern dass das Eigenschaften sind, die alle haben. Ich meine, wenn ein Baby auf die Welt kommt und das hat einen Penis, ist das nicht durchsetzungsfähiger, nur weil es einen Penis hat. Ne? Aber das ist das, was wir daraus machen. Und damit nehmen wir nicht nur Frauen was, weil wir sagen, ja, ihr seid die Fürsorglichen, ihr sollt nur so und so sein, sondern wir nehmen ja auch den Personen mit Penis was, weil wir denen auch sagen, ihr müsst aber so und so sein. Und was passiert denn, wenn ich aber für mich merke, ich möchte ja gar nicht so sein. Ich lerne aber immer, Schwäche einzugestehen, ist irgendwie weiblich und das wollen wir nicht. Ja, ich würde sagen, aus einer sehr feministischen Perspektive, wir sollten alle mehr uns diese weiblichen Attribute zu eigen machen, ohne darauf zu bestehen, dass es männliche und weibliche Attribute gibt, sondern wir haben einfach bestimmte Attribute, die uns vielleicht helfen können, eine bisschen wohlwollendere Welt zu schaffen.
Ach, sehr schön. Das nehme ich. Okay. Lisa, ich bitte ja immer im Vorfeld darum, irgendwas mitzubringen, ein Lifehack, eine Playlist, ein Buch, ein Tool, eine Veranstaltung, irgendwas, was dir so einfällt zum Thema. Hast du was mitgebracht?
Ja, ich habe quasi ein Tool mitgebracht und da gehe ich jetzt so ein bisschen aus meiner Komfortzone Zone, weil vielleicht ist den Hörenden aufgefallen, ich habe sehr oft gesagt, man müsste Sachen empirisch prüfen und tue mich immer ein bisschen schwer, damit Tipps und Ratschläge zu geben, weil das mache ich als Wissenschaftlerin nicht. Und deswegen habe ich gedacht, bringe ich einen Ratschlag mit. Und der wäre, weil ich ja jetzt so viel darüber gesprochen habe, oder wir haben jetzt sehr stark über Geburt gesprochen, aber generell, dass wir als Personen quasi bestimmte Glaubenssätze oder bestimmte Annahmen über uns haben, die davon beeinflusst sind, wie gesellschaftliche Erwartungen sind. Und uns das aber ja letztlich hemmen kann, ne? Weil ich dann nicht vielleicht frei wähle, was ich möchte und was mir als Person entspricht, sondern ich nie frei davon bin, was ich denke, was ich tun müsste. Und ne, das findet man, wie gesagt, bei Geburt, nämlich ich denke, ich sollte ein natürliches Mindset haben. Ich denke, ich sollte interventionsarm gebären. Man findet das in der Mutterschaft zu sagen, okay, ich sollte irgendwie zu Hause sein und mich kümmern. Man findet das aber ja auch bei Kleinigkeiten, weiß ich nicht, möchte ich mir als Feministin die Beine rasieren, dann wird das irgendwie erwartet, weil das dem Schönheitsideal entspricht, aber vielleicht bin ich feministisch und sage, ja gut, aber kann ich ja nicht machen. Und so haben wir ganz viele Sachen, wo wir so einen inneren Druck verspüren, uns so zu verhalten, wie es von uns erwartet wird. Und das kann uns eben hemmen. Und ich glaube, ein Tool oder ein Mantra wäre, sich zu überlegen in Situationen und in Verhalten, was ich wähle, tue ich das, weil ich das möchte, weil es mir als Person entspricht, oder tue ich das, weil es mein Female Mindset entspricht? Ne, bin ich wohlwollend, weil ich als Person denke, das ist eine Eigenschaft, die ich haben möchte, oder bin ich wohlwollend, weil ich denke, ich müsste das sein, weil sonst ist jemand sauer auf mich? Nun, das ist der Unterschied. Und ja, das kann man vielleicht üben, so ein bisschen selbst zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich und was möchte ich? Und wenn ein Sachen schwerfallen, und wir vor Großentscheidungen stehen, wo wir vielleicht ambivalent sind, einfach zu denken, okay, was möchte ich als Person, was ist eigentlich mein Bedürfnis und nicht das der anderen.
Also einfach mal ein Post-it an Badezimmerspiegel kleben und immer beim Zähneputzen mal drauf gucken und mal fragen, hinterfragen.
Was tue ich gerade?
Was mache ich gerade?
Weil ich denke, ich sollte das. Oder
ich habe jetzt eher gedacht, so Reflexion des Tages.
Nein.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Einfach öfter mal drüber nachdenken, was ist eigentlich meine Motivation und mein Grund, warum mache ich das? Ja, okay. Lisa, vielen Dank für das schöne und spannende Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gut. Ach so, ich habe heute auch noch ein Mitbringsel für euch, weil es jetzt gerade so gut passt. Ich habe ja über meinen TED-Talk gesprochen und ja, würde euch einfach dieses Thema Birth Esteem nochmal verlinken, wenn ihr euch das gerne auf YouTube anschauen möchtet oder meinen Blogartikel dazu lesen wollt. Ja, findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten findet ihr alle Infos zu Lisas Buch Female Mindsets und zu Lisas Studien in den Shownotes. Und also in dem Buch geht es nicht nur um Geburt, es geht wirklich um alle Themen, wie wir Denkmuster, Weiblichkeit formen, über Geburt, Sexualität, die Macht der Erwartungen, über Machtverhältnisse insgesamt, würde ich auch sagen.
Es gibt auch eine Leseprobe auf der Kohlhammer-Seite zum Beispiel, da kann man auch reingucken.
Ja, sehr gut.
Genau, Geschlechtsstereotype und Geburt und Mutterschaft oder auch so bereuende Mutterschaft oder
ja.
Schwangerschaftsabbrüche.
Genau.
Sexualität viel.
Ja. Also das ist ein ziemlicher Rundumschlag und ich habe es, also keine Angst, dass es irgendwie zu wissenschaftlich ist. Es liest sich wirklich gut runter. Also ich habe es wirklich immer auf dem Nachttisch liegen gehabt und habe es sehr gerne gelesen. Ja, lest das Buch. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare bei Insta oder direkt bei eurem Streaming-Anbieter. Wie geht es euch mit dem Wissen um das Mindset, um das Female Mindset? Fühlt ihr euch unter Druck gesetzt oder befreit? Oder was habt ihr vielleicht gemacht, um es zu ändern oder eben auch nicht? Ja, wie seht ihr das? Ich bin gespannt. Und das war der Geburtskanal. Macht's gut. Bis in 2 Wochen, wenn ihr mögt. Und danke, liebe Lisa, und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.